Liebe Worte, es ist für mich ein großes Erlebnis, für meine Frau und mich dabei zu sein. Ja, da schlägt mein Herz. Evangelisation, was ihr tut, ganz groß, tief beeindruckt. Ich habe ein Wort, Jesus-Wort ausgesucht für euch aus Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wem gilt dieses Wort? Der kleinen Herde. In der Bibel ist das Wort der Herde immer wieder bei Hesekiel ein Wort genannt von den Hirten, die ihr Amt versäumen und die Herde allein lassen, oder bei Micha ben Jimla, als er das Volk Israel zerstreut auf den Bergen sah wie Schafe ohne Hirten. Es kommt auch in Johannes 10 vor, im Kapitel vom guten Hirten, auch bei der Beauftragung des Petrus, weide meine Herde. Die Jesusgemeinde, 1. Petrus 5. Ganz wichtig ist für uns jetzt auch am Abschluss dieser Tagung, dass Jesus sagt, dass diese Herde klein sei und gering. Vergesse nicht, wie Fritz Laubach bei uns im Mitarbeiterkreis eine seiner letzten Andachten hielt über Zephania 3 und uns verboten hat, in unseren Werken je irgendwelche Zahlen zu zählen. Er hat es gedacht im Blick auf das Wort Zephanias des Propheten: Ich will die stolzen Prahler von dir tun, denn das Prahlen hat Hochkonjunktur im Reiche Gottes, das kennt ihr, in Idea auch. Ich will dir übrig lassen ein armes und geringes Volk, das auf den Namen des Herrn traut. Und das wissen wir, dass in der Bibel das bei Gott Methode hat. Bei uns gab es ja die Periode des Gabentests. Ich weiß nicht, wie viele Prediger abgestürzt sind danach, nach ihren großen Planungen. Gemeindewachstum, wo die Kirche viermal so groß gebaut wurde und dann kam der Einbruch. Bei Gott hat das Methode mit der Kleinheit. Ich liebe ja so den Satz, wo die Gnade ein Herz nicht demütig, nicht klein, arm und dankbar macht, da wird das Herz stolz, frech, hart und sicher. Kennt ihr das? Wo die Gnade ein Herz nicht demütig, klein, arm und dankbar macht, da wird es stolz, frech, hart und sicher. Und das hat bei Gott Methode. Als er in großer Not den Gideon berufen hat, hat Gideon das erwählt. Er kommt aus, erzählt, ich komme aus dem schwächsten Geschlecht und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Und dann sagt der berufende Herr, in dieser deiner Kraft, wo das doch die Ohnmacht war, seine Schwäche, ich habe dich gesandt. Ich, der Herr. Und das ist die Kraft, in der wir wirken können. Und als dann der Heerband Israel sich um Gideon sammelt, tadelt Gott: Zu zahlreich ist das Volk. Es könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Kennt ihr das? Die Versündigung von uns, wo wir uns stark fühlen, aus eigener Kraft. Auch Saul sagte bei seiner Berufung durch Gott, bei seiner Salbung, er komme aus einem der kleinsten und geringsten Stämme Israels. Wenn wir uns überlegen, wie einst David gegen den großen, gut gerüsteten Goliath antrat, ich glaube, es hätte kein Missionskomitee je gegeben, das dem David erlaubt hätte, ohne Rüstung dem Goliath entgegenzutreten. Aber das war die Methode Gottes. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Eine größere Rüstung gibt es nicht, nie in dieser Welt. Gott wollte zeigen, warum tut er so? Er wollte zeigen, dass er alles wirkt, das Wollen, das Vollbringen und das Wohlgefallen. Und David konnte sich nicht seines Sieges rühmen. Es war auch nicht irgendein Trick mit der Schleuder, sondern es war das Schwächste, was als Hirtenjunge bei sich trug. Und später, als die Bundeslade überführt wurde in Israel, nach Jerusalem, da hat die Michal, die Ehefrau Davids, hoffentlich haben sie eine bessere Ehefrau, ihn verspottet und hat gesagt, wie bist du da heute hergetanzt vor der Bundeslade? Und dann sagte David, ich will noch viel geringer werden. Liebe Schwestern und Brüder, das ist der Weg Gottes, auch in unserem Dienst. Ich will niedrig sein in meinen Augen. In Jesaja 51 steht ein wichtiges Wort, Vers 2, das Geheimnis Israels, dass Gott Abraham als einen Einzelnen berief. Das ist das Geheimnis Israels. Ein Einzelner, aus dem Gott etwas macht und ihn zubereitet hat. Und da lag von Anfang an der Grund auch für die Erwählung Israels, 5. Mose 7, nicht hat der Herr euch angenommen und euch erwählt, weil ihr so eine tolle Armee habt und den Moshe Dayan und den Generalstab. Euch hat der Herr erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Die Liebe Gottes zu denen, die er erwählt hat, ist der Grund für das, was wir wirken können. Und ihr kennt jetzt in der Adventszeit natürlich auch das schöne Wort von Micha bei der Ankündigung der Geburt des großen Christus, des Messias. Die verletzende Anrede, du Bethlehem, die du klein bist. Das war ja das, was den Bürgermeistern und dem Gemeinderat von Bethlehem so wehtat, dass sie so klein waren. Aber im Volk Gottes ist das die Methode, wie Gott einzig wirken kann in unserer Welt. Schon zitiert worden in den letzten Tagen, was schwach ist, das hat Gott erwählt, weil er zunichte macht. Gott vernichtet das Starke, auch in der Christenheit. Tolle Thema, weiß noch ganz am Anfang, waren gerade verheiratet vor 60 Jahren, Terstegen-Zurkonferenz, Rudolf Schmidt, Jesus kann zerbrechen. Auch den Stolz und den Hochmut, ist heute noch im Sermon online drin, Rudolf Schmidt, und der gute Stefan, der das betreibt, hat sogar noch die Aufnahme gefunden von dieser unvergesslichen Ansprache. Wie das Jesus oft macht, wenn er sein Volk zurüsten will. Auf das kein Fleisch sich rühme. Das Unedle, das Verachte, das hat Gott erwählt, weil er zunichte macht. Das kann vor Gott nicht bestehen. Vor der Welt kann es gut bestehen, aber nicht vor Gott. Und Gott sieht auf das Niedrige, Psalm 113, Vers 6. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und er hebt den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter Fürsten und den Thron der Ehre erben lassen. 1. Samuel, Lobgesang der Hanna. Das, was Gott uns ja erleben lässt im Dienst, wo wir ganz am Ende sind und immer wissen, was wir machen sollten. Und wenn der Herr uns zurüstet, die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Gott stößt die Gewaltigen vom Thron, doch nicht in der Revolution der Völker. Dort haben die großen Mäuler immer noch das Reden. Aber im Volke Gottes und in der Geschichte Gottes ist das anders. Er hebt die Niedrigen, war im Volk Israel, bei den Juden ein Ehrenwort. Ich bin ein Anavim. Ich gehöre zu diesen Elenden und Niedrigen. Und leider scheitern daran auch viele evangelistische und missionarische Aktionen in unserer Welt. Gut, dass Jesus das einmal feststellt. Du kleine Herde. Wir sind ja oft ganz wenig. Und ihr könnt die Geschichte alle erzählen. Wir sind eigentlich gar nicht viel, die wirklich eng zusammenstehen, auf die man sich verlassen kann. Und jetzt kommt das andere. Fürchtet euch nicht. Das Fürchten kann man nicht ausknipsen. Das Fürchten überfällt uns. Das ist eine Sache vom Adrenalin in unserem Körper. Und wir haben Angst. Hoffentlich habt ihr nie einen Dienst, vor dem ihr nicht Angst habt. Die durchwachten Nächte, bis der Herr redet. Sag das. Das ist das, was ich sagen will. Mission und Evangelisation brauchen besonders viel Courage. Im Pfarramt kann man sie nur leichter verstecken. Aber daran leiden auch unsere Gemeinden, wenn das nicht immer neu geboren wird und mit dem Herrn besprochen wird. Warum ist das so schwierig? Jesus hat uns in Matthäus 10 ganz eindeutig gesagt, wie der Hass der Welt tobt gegen Jesus. Ich sage ja immer so gern, Jesus ist der meistgehassteste Name in der Welt. Bei all denen, die ihn begegnet sind, aber keine Entscheidung getroffen haben. Und das kennen Sie aus Ihren Familien, wo oft die engsten Familienmitglieder einen Hass auf Jesus haben. Und das kennen Sie bis hinein in die christlichen Gemeinden. Und wie oft hat das Wilhelm Busch hören müssen? Der hat ja nur Jesus, Jesus, Jesus. Was soll er denn sonst sagen? Widerspruch, Verlästerung, Verleumdung, sogar Tod, kündigt Jesus dort in Matthäus 10 an. Und wenn Jesus sagt, fürchtet euch nicht, dann können sie Furcht nur mit Größerem überwinden. Und das ist, wie Jesus dann sagt, fürchtet euch nur vor einem, vor dem Gott, der Leib und Seele verdammen kann in der Hölle, vor dem lebendigen Gott, der uns als unbrauchbares Werkzeug wegwirft. Darum müssen wir reden. Darum müssen wir eindeutig reden. Heute ist eine ganz besondere Not, dass viele Verkündigungen, auch in den Kirchen, menschengefällig sein will. Man passt sich an, ob das nun Klimaaktivisten sind oder ob das Rationalisten sind oder politische Gruppen. Es stimmt ja gar nicht, dass es ausgewogen ist, dass man die Gruppen hören will. So müssen sie bei Menschen anbieten. Wie oft das kommt, Menschengefälligkeit ist eine ganz schwere Sünde. Paulus sagt im Galaterbrief, wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, dann wäre ich nicht Christi Knecht. Herr Jesus, ich will das Wort sagen, auch wenn es andere aufregt, aber ich muss es sagen. Sehr interessant, mein Bruder Rolf hat kurz vor dem Sterben noch viele Dienste gehabt, auch noch in Sachsen, und da hat er immer drüber gesprochen, über das Bürgerrecht im Himmel, und seine Frau sagt es immer, warum redest du immer drüber? Und sagt, ich muss es. Das hat ihm der Herr noch vor dem Sterben plötzlich daheim gegangen. Aufs Herz gelegt. Und das ist schön, dass der Herr auch redet zu uns und das klar macht. Menschenfurcht ist das Gefährliche. Lukas 12 in diesem Kapitel auch, Vers 5. Fürcht euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürcht euch. Das ist ganz furchtbar, dass auch Evangelisten verloren gehen können. Wenn sie das Evangelium nicht klar sagen. Wer Gott fürchtet, ist nicht mehr von der Menschenfurcht geknechtet. Habe ich da im Ostblock erlebt. Einen einsamen Prediger in Bulgarien, in Schumen. Und da haben sie bei der Beerdigung gesagt, er hat seinen Rücken nie vor den Autoritäten der Welt gebeugt, damals im Kommunismus. Aber vor Gott gekniet, auf den sich gebeugt. Er wollte ein Bote Gottes sein und nicht ein Diener der Menschen. Ihr seid mehr als die Spatzen. Die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt, was Jesus sagt. Und das Jesusbekenntnis schafft, entscheidet über unsere Seligkeit. Vers 32 in Matthäus 10. Und das schafft Freimut. Petrus und Johannes dort am Tempel, wie sie den Lahmen geheilt haben. Wir können es doch nicht lassen. Es ist ja ganz toll, dass die Diskussion jetzt wieder mit diesem Wort auf dem Berliner Schloss wieder aufgebrochen ist. Das ist nicht der Herrschaftsanspruch des preußischen Hauses gewesen, sondern damals hat man noch gewusst in einem Fürstenhaus, dass nicht der Glanz und Gloria des Preußentums es ist, sondern der lebendige Herr. Es gibt kein anderes Heil unter dem Himmel. Und da hat man dann gewusst, es werden sich einmal alle Knie vor Jesus beugen, nicht vor der preußischen Krone. Darum die Inschrift, die man jetzt überstrahlen will, was sie alles für Ideen haben, die Inschrift, wo man alles historisch wiederherstellen will, aber dann die Schrift nachts überstrahlen will. Nein, das ist doch ganz herrlich, dass das man wissen muss, das ist die Sache dieser Welt, das wissen wir, dass Jesus der Herr ist über die Welt, es werden sich alle Knie vor ihm beugen. Und das ist das Entscheidende, dass wir den Blick auf Jesus haben, nicht auf die Zahlen und auf sonstige Erfolge. Für die Jünger war das entscheidend, auch nach der Auferstehung Jesu, da wurden die Jünger froh, da sie den Herrn sahen. Wir blicken auf ihn und freuen uns und dann haben wir wieder Mut. Die hatten sich eingeschlossen aus Angst vor den Juden, haben ihre Türen verschlossen. Und bei Paulus war das so, auch er hatte Angst in Korinth. Und nachts sprach der Herr zu ihm, fürchte dich nicht. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Bei Johannes in der Offenbarung, fürchte dich nicht, doch angesichts der schrecklichen Weltereignisse in der Zukunft, aber ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und jetzt der dritte Punkt, was ist unser Auftrag? Unser Auftrag wird uns von Jesus allein gegeben. in seinem Evangelium formuliert. Und das ist heute ganz wichtig, dass das eine andere Tagesordnung ist als die Welt hat. Es ist schon längst üblich geworden, dass überall, auch in evangelikalen Kreisen, man die Tagesordnung der Welt übernimmt. Das heißt, die Klimadebatte. Die Württembergische Synode hat in der letzten Woche ein Klimagesetz beschlossen in ganzer Härte. Nein, wir haben eine andere Sache auf der Tagesordnung. Und das ist, wie Menschen mit Gott versöhnt werden. Es war ja interessant vor Jahren, als Jan Fleischhauer eine Spiegelausgabe brachte über die Sünde und er sagte, noch nie hat die Sünde so grassiert wie heute mit den Bankerboni und in der Politik und mit den Lügen und in den Medien. Aber auch in den Kirchen spricht man nicht mehr über Sünde. Man meint, man müsse das den Menschen ersparen. Es gibt keinen anderen Weg. Es geht nur eine Versöhnung über die Sünde. Und das ist die Botschaft, die die Evangelisten haben. 2. Korinther 5, Johannes 20, 23, wo wir den Menschen Sünde vergeben. Karl Hartenstein, der große Offenbarungsausleger, hatte die Vollmacht, mitten in der Verkündigung zu sagen, und hiermit darf ich euch alle eure Sünden im Namen Jesu vergeben. Höhepunkte. Wir sind bevollmächtigt. Wenn ihr das bereut und selbst in der Volkskirche, bei den Abendmahlsfeiern, ich war immer unglücklich über die pauschale Abendmahlsvergebung dort. Aber war froh, dass es wenigstens dort noch, die meisten hatten Tränen in den Augen. Auch in der Volkskirche. Das ist das Thema, das wie kein anderes heute aktuell ist. Und wie kein anderes Menschen aufhorchen lässt. Die Menschen verstecken sich in der äußeren Sicherheit, die sie angeblich haben. Die haben sie natürlich nicht. Noch ein Wort zu der Verfolgung. Die ist ja schon hart. Denkt auch an moderne Beispiele, die wir haben, wo selbst Pfarrer im Talar demonstrieren gegen Verkündiger des Evangeliums. Ganz erschütternd, wie jetzt die schleswig-holsteinischen Pfarrer mit der Armbinde laufen, im Gottesdienst. Sich der Welt anpassen an allen Dingen. Mir war interessant, dass Walter Lüthi, der große Prediger der Schweiz, bei Dürrenmatt ja noch erwähnt, bei Johannes 16 schreibt, ich schreibe es extra hier auf, Seite 238, wundert euch nicht, dass bei der Christenverfolgung, wenn sie bei uns kommen, Pfarrer in den vordersten Reihen stehen und die Verfolger ermuntern und segnen und die größten Steine werfen. Das ist das Schwere, dass die schlimmsten Angriffe aus der Christenheit kommen, und das stimmt schon, dass der Antichrist aus der Sakristei kommt. Dennoch seid getrost, die Welt ist gerichtet und Jesus gibt Rettung und wir haben sie zu verkünden. Und deshalb ist Kühnheit gefordert, das Wort des anstößigen Evangeliums ohne Scheu, freimütig zu sagen. Und Paulus war so wichtig, dass selbst in Kolosse die Gemeinde für ihn betet, weil das war der Dienst, ohne den nichts läuft in der Mission. Von dem sieht man nicht viel, und selbst die Sklaven, die überarbeitet waren, die mussten wachen in der Nacht, damit Zeit zum Gebet war, dass er freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündigen kann. Es ist dem natürlichen Menschen total verschlossen. Es gibt keine Brücke, einem natürlichen Menschen das Evangelium deutlich zu machen, mit Gründen der Vernunft. Es kann nur der Geist Gottes. Und es ist noch nie ein Mensch zum Glauben gekommen, ohne das Wirken des Heiligen Geistes. In Luthers Glaubenserklärung, 3. Artikel, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium mit seinen Gaben erleuchtet. Nicht die Erleuchtung des Rationalismus, sondern die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Dass die Augen des Herzens sehen. Gott erleuchtet die Augen des Herzens. Epheser 1, 18. Erleuchtet die Augen eures Herzens. Das ist der Grund, was geschehen muss. Und am Schluss der Apostelgeschichte wird erzählt, Apostelgeschichte 28, Vers 31, wie Paulus das Reich Gottes auch in Rom predigte und von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Das ist das Gipfel unserer Verkündigung, den Namen Jesus zu nennen. Es ist ja schon typisch, dass es einem schwerfällt, den Namen Jesus auszusprechen. Wir hören dann immer wieder, dass die Leute sagen, ich habe von Gott geredet. Ja, aber ist das Buddha oder Allah oder Indra oder wer ist das? Isis und Osiris oder wer ist denn das? Sagt doch Jesus, dann weiß jeder, wer es ist. Und es geht uns ganz schwer über die Lieben, aber das ist das Geheimnis des Evangeliums, in dem alles begründet liegt. Als Emmy Busch, die Witwe, das Buch Jesus und unser Schicksal rausbrachte, war ich zufällig in Mülheim bei der Glaubenskonferenz und sie schenkte mir eines der ersten Exemplare, ich war ihr Patensohn, und dann sagte sie, es ist bloß der einzige Traurigkeit, das Buch ist noch ein bisschen teuer, aber der Verleger hat gesagt, Gerhard Bergmann läuft besser, das Buch wird die erste Auflage nicht überleben. So war das damals, es wurde auch nirgendwo besprochen. Aber das ist eine Wirkung des Geistes Gottes, wenn Bücher oder Sachen wirken und bei Menschen ankommen. Aber der Herr aber stand mir bei. Er sieht im 2. Timotheusbrief am Ende, wie ihn alle verlassen haben in der Gerichtsverhandlung, blickt sich Paulus um und guckt in den Zuschauerraum. Da war keiner der Mitgriffen da. Sie verließen mich alle, es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde. Alle Heiden, sie hörten, so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Man ist oft einsam im Dienst des Herrn. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn ihr auch Leute habt, die euch auch immer wieder aufrichten. Aber der Herr lässt euch nie allein, auch da, wo ihr meint, das seid ganz anders. Und jetzt kommt die unglaubliche Zusage. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ist euch mal aufgefallen, dass man nicht mehr vom Reich heute spricht? Wegen der Reichsbürger vielleicht. Nein, ich sage es ernsthaft. Die Reichslieder, die jungen Leute wollen das Buch nicht in die Hand nehmen. Aber das Reich Gottes ist das Urbild gewesen. Im Alten Testament, Gott hat sein Reich angetreten, das ist der Herr, die herrliche Pracht seines Königtums in den Psalmen. Das Reich Gottes, das müssen wir doch wissen, der Herr ist doch auch über das Klima der Herr und über die Planeten, die kreisen. Er hat doch alles in seiner Hand, dein Leben, bevor du geboren wurdest. Er ist der Herr über alles, das Reich Gottes. Und der Vers davor heißt, er trachtet vielmehr nach seinem Reich, aber das alles zufallen. Es ist genau umgekehrt. Die weltlichen Herrscher haben das aus der Bibel abgeguckt. Napoleon und Hitler und die Kommunisten wollen alle ein Reich bauen. Und es war alles nach kurzer Zeit wieder zerfallen. Aber das Reich ist ewig. Auch das Imperium Christianum und was es war, das Imperium Romanum und die Assyrer und Alexander der Große, alle wollten das Heil bringen. Wenn sie das wussten, da gibt es einen Anspruch, schon im alten Judentum, dass der lebendige Gott Herr ist. Und das war alles im Nu vorbei. Und das würde ich mir nicht verbieten lassen, denn das war ein Ehrenwort in der Erweckungsbewegung, das Reich Gottes. Jan Hermeling hat ja eine württembergische Kirchengeschichte geschrieben und hat sie genannt, den Dingen Wälzer, das Reich Gottes in Württemberg. Für mich ist das immer bewegend, wenn ich an den Bildern da vorbeilaufe, wie hier dieses Haus in Rehe gebaut wurde, diese würdigen Herren. Was waren das für Anfechtungen, wie sie unter Gebet geplant hatten? Wir sind ja Zwerge auf den Schultern von Riesen. Wisst ihr das? Wir, was wir heute machen. Man meint ja heute, jetzt kommen wir, hoppla, jetzt geht's los. Nein, was die vor uns gemacht haben, die Ludwig Hofackers und die August Hermann Franke und die Zinzendorfs. Und das geht ja weit zurück. Thomas von Kempen, den ich so schätze mit seinem Andachtsbuch, Nachfolge Christi. Da Kammerschild hat es immer in seinem Reisekoffer getragen, auch wo er abgestürzt ist im Kongo. Das sind doch Bücher, die Menschen geführt haben. Das ist das Reich Gottes und das ist das Herrliche in eurem Dienst, dass ihr das erlebt. Klagt nicht über die alten Omas, die mit dem Bus angereist kommen, sondern freut euch mit, dass da Beter sind. Und ich muss euch gestehen, ich bin durch jede Evangelisation gesegnet worden, bis ins Innerste, weil ich das brauche. Wenn Ulrich Barzani bei uns auf dem Schillerplatz gebetet war, für mich. Wo ist denn meine Nachfolge, Jesus, so sicher, dass ich nicht dauernd den Ruf brauche, der Entscheidung, der Umkehr? Natürlich kann ich es einmal ergreifen, aber wie viel sind auch in ihrem Dienst Last geworden, wie viel sind weg? Gerade in der alten Arbeit wissen wir, dass wir eine riesige Verlustrate haben. In der Jugend bekehren sich ganz viele und im Alter ist nichts mehr da. Und deshalb ist so wichtig immer auch diese Evangelisation, wo sie geschieht und wo sie läuft weiter. Und dass wir das auch verkünden müssen in unserem Dienst und weitersagen müssen. Das Schlimme ist ja heute, dass wir wieder alles meinen, durch Organisationen verwalten zu müssen. Durch Regularien. Und das behindert uns. In welcher Gruppe bist du und bist du dort angeschlossen? In welcher Denomination gehörst du? In welcher Freikirche und bist du dort bei denen, bei den Geschlossenen oder bei den Offenen? Das ist immer dann die große Frage, wo gehörst du hin? In der Geschichte war das ja ganz furchtbar. In der Geschichte des Reiches Gottes, wenn man zurückdenkt. Erst mit der Erweckung des Pietismus ist die Öffnung gekommen überhaupt. Ich mache das immer so gern deutlich an dem unvergesslichen Johann Jakob Schütz, ein Jurist in Frankfurt. Der hat eine Liebe zu den extremen Evangelikalen damals in dieser Zeit, ich nenne nur das Stichwort Berleburg, wo manche Exoten dabei waren. Aber sie haben sich dort in Frankfurt getroffen, weil er Jesus lieb hatte, eine der berühmtesten Familien, die zurückgeht auf den Kanzler der Gründungsuniversität Tübingen damals. Und er war ein Rechtsrat und er war befreundet mit dem Admiralssohn William Penn. Und er wäre am liebsten nach Amerika ausgewandert, Pennsylvania, dort, weil ihn das fasziniert hat als Juristen, dass man Gemeinde auch in der großen, weiten Liebe leben kann, ohne das Eingesperrtsein in die orthodoxen Grenzen der damaligen Christenheit. Ich bin immer traurig, wenn auch Freikirchler sagen, Johann Jakob Schütze aus der Kirche ausgetreten. Ist das das Schlimmste, wenn man aus der Landeskirche austritt? Das darf ich fragen, als Landeskirchenpfarrer. Johann Jakob Schütz hat die erste Pietisten-Bibelstunde gehabt mit mit Spener in Frankfurt. Und Spener hat sich bei ihm zurückgezogen, aber er hat das Johann Jakob Schütz weitergeführt, eine Bibelstunde ohne Theologe. Darf ein Laie das tun? Wir sind ja heute weiter. Und das ist so schön, wenn Sie dran denken, wie etwa dann Allendorf, wenige Jahre später nach Johann Jakob Schütz, der wurde als Sterbender, wie er 50 Jahre alt war und im Sterben lag, die Frankfurter haben ihn nicht entlassen nach Pennsylvania, weil er so viel Steuern gezahlt hat. Er war ein wohlhabender Mann. Aber der Pfarrer hat ihn gefragt, wie er zur Augustana steht, zur Confessio Augustana. Und er hat gesagt, er kenne die Confessio Augustana nicht richtig. Er lese halt Bibel. Daraufhin haben die Frankfurter Pfarrer ihm kein Begräbnis gegeben. Nun macht dem toten Menschen das auch nichts mehr aus. Ich sage, mancher Hund ist würdiger bestattet worden als Johann Jakob Schütz, aber das herrliche Lied hat uns hinterlassen, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut. So kommet vor sein Angesicht mit jauchzenvollen Singen. Gott hat es alles wohl gemacht und alles recht gemacht, gebt unserem Gott die Ehre. Das ist unvergesslich. Und dann hat Allendorf, der das schöne Lied gedichtet hat, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, hat es einmal formuliert in einem Lied. Ich liebe ja die alten Lieder, weil sie uns Dinge sagen, die man heute sonst nimmer hört. Das Lied, dein Wort, o Herr, bringt uns zusammen. Was das Entscheidende von uns, und das erleben Sie am Evangelisationsdienst, es waren die Missionen und die evangelistischen Werke, die ungeachtet der Herkunft nicht gefragt haben, wo kommst du her, sondern haben Jesus gemeint, das Reich Gottes gesammelt und geprägt. Jakob Vetter oder wer das war, da ist man hingegangen und gesegnet worden. Nur Menschen, die von Gott geboren, die unter einem Haupte stehen, die hat der Herr sich auserkoren, die lässt er Wunderliebe sehen, Gemeinschaft mit dem Vater haben und mit dem Sohn im Heiligen Geist. Das ist, was ihre Seele speist, nur das kann sie vollkommen laben. Der Glaubensgrund, auf dem wir stehen, ist Christus und sein teures Blut. Das einzige Ziel, darauf wir sehen, ist Christus, unser höchstes Gut. Sein Wort, die Regel, die wir kennen, nicht dieser oder jener Ort, das ist, was wir mit einem Wort die heilige Gemeinde nennen. Der Menschenwerk, Joch, Zwangsgewalten, Meinung und Formel widerstreit. Man kann sie nicht für Seligkeit, nicht für des Herrn Gemeinschaft halten. Ach, was ist das für eine herrliche Luft. Reichsgottes Mitarbeiter, da sind wir hier in der Konferenz. Also herrlich auch in dieser Evangelistenkonferenz. Im Herzen ganz tief in der einen Jesusliebe verbunden, in der großen Leidenschaft, das Reich, wie heißt es in CVM-Basis, das Reich ihres Meisters unter jungen Menschen auszubreiten, dort der CVM. Aber das ist so herrlich, das ist unser Ziel. Uns geht es nicht um die oder jene Kirche, auch nicht die Erfolgszahlen. Wir wissen, wir ernten, wo andere gesät haben. Da geht es nicht um die Frage des Erfolgs. Mir geht es nur, dass wir treue Arbeiter sind und dass alle Gleichnisse des Neuen Testaments von Jesus uns erzählt hat, so ist mit dem Reich Gottes. Die selbstwachsende Saat, das wächst und man merkt es gar nicht und da wächst etwas heran. Der Samen des Wortes Gottes, die Dynamik, dass der Geist Gottes im Wort Gottes drin ist, dass ihr weitergebt und da wächst Frucht heran, 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig, wer weiß es. Man sieht es erst am Tag der Ernte und dann werden auch die faulen Fische ausgelesen. Wir können in dieser Welt noch nicht die reine Gemeinde schaffen. In der Gemeinde ist wichtig, dass wir reine Gemeinde sind, aber wir können sie auch nicht schaffen. Und dann fängt das immer wieder mit ganz kleinen Anfängen an. Ich möchte euch einfach Mut machen, Einzelne, die vom Herrn getrieben werden. Wir haben ja gegenwärtig in den letzten 40 Jahren eine Erweckung weltweit, wie es von meinem Urteil her in der ganzen Christenheit in 2000 Jahren noch nie gab. Wurde bei uns kaum beachtet. Die Geschichte der 130 Millionen Jesusleute in China ist keine Legende. Auf dem Höhepunkt der Mao-Revolution, als alle Kirchen geschlossen waren, sind die ersten hohen Funktionäre Jesus-Jünger geworden, als sie Prediger getötet haben und die gebetet haben, Herr, öffne ihnen die Augen. Und wenn man diese Filme ansieht, das Kreuz Christen in China, die zweite Folge ist die besonders bewegende, wie sie das erzählen, Leute, die bei den Roten Garten vorne anmarschierten, dass sie so gewaltig im Süden Äthiopiens, wie ein über 80-jähriger Mann läuft und zu den Stämmen geht, wollt ihr auch noch die Botschaft des Friedens hören. Und er bereitet den Evangelisten den Weg, wie das eine Sehnsucht ist. Als ich bei den Mossi war mit den riesigen Tellerlippen, da waren Berliner Krankenpfleger oder die amerikanischen Missionare waren gegangen, weil das Wort nicht aufgegangen war. Die haben jahrelang dort gearbeitet. Und bei den Berliner Krankenpfleger haben sie die alten Kassetten rausgekommen, denn die Mossi, die leben nackt. Ich habe noch nie einen Nacktgottesdienst erlebt, aber bei den Mossi. Aber nicht ganz nackt sind sie, sie haben die Kalaschnikow noch rumgehängt in der Schnur. Und da haben sie die Kalaschnikow zusammen und dann haben sie die Tonbänder gehört, hurrend nach dem Evangelium. Und das ist so eine Sache, nur die große Schwindsucht in Europa und in Nordamerika. Das ist die Täuschung, als ob Nordamerika und Kanada nicht davon betroffen wären. Und die Afrikaner sagen immer, es ist eure Theologie, die uns kaputt macht. Sie haben immer die eigene Theologie gemacht und haben heute die herrlichen theologischen Ausbildungsstätten seit den 80er Jahren, auch in Asien, wo man den Doktor machen kann. Das Wort Gottes ist das, was Gemeinde schafft und was wirkt. Und das für uns immer wieder ein Grund, auch wenn meine Kraft klein ist, dann umso mehr. Ich will es mit dem Herrn noch einmal wagen. Haggai hat damals, als das alles so mühvoll war mit dem Wiederaufbau des Tempels, hat er gesagt, seid getrost, fürchtet euch nicht, mein Geist soll unter euch bleiben. Und es ist ganz notvoll, was in die Christenheit an Unchristlichem eingeströmt ist, durch unsere Dinge, Meinung, was alles dazugehören müsse, auch in den Landeskirchen in ganz besonderer Weise. Aber es ist ganz herrlich, ich darf euch einfach Mut machen, das Reich Gottes zu suchen. Trachtet zuerst nach dieser Gottesherrschaft. Und es ist ja immer wieder bewegend, wenn wir das in unserem Dienst erleben, ob in der Mission oder in der Evangelisation oder beim Gemeindebau, wenn Menschen sich bekehren und das Gottesreich anfängt. Und Jesus in einem verwüsteten Leben, dort in Enzklösterle, wo so Knackis sind, eine Familie hat die da aufgenommen, 10, 12 Jahre im Knast gesessen, Leute, die das Schlimmste verbrochen haben. Und dann brennen sie auch, wenn du heute Abend im Gemeindehaus redest, mach Jesus groß, was hat er meinem Leben getan? Und einer sagt, ich habe jeden Tag eine Flasche Wodka getrunken, ich weiß nicht, wie man das medizinisch durchhält. Und dann leuchten sie, aber dann die Botschaft. Und das ist das, auf das wir uns konzentrieren dürfen in der ganzen Hingabe, weil Jesus das segnet. Amen.